Kinder dürfen sonst in ihr Programm gehen. Für die, die wollen. Ich habe heute eine spannende und eindrückliche Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht. Wir haben ja in diesem Jahr immer wieder, einmal im Monat, einen Moment, wo wir auf das Leben von Jesus blicken und einen Gegenpol, einen Blick ins Alte Testament. Die Bücher vom Alten Testament konzentrieren sich auf die Erde, auf die Menschen und ihren Bruch mit Gott. Und die Folgen davon wären bis heute sichtbar. Wenn man vom Alten Testament redet, kann man von vier grossen Blöcken reden. Erstens, ganz am Anfang wird in den fünf ersten Buch Mose gezeigt, wie es überhaupt zu dem Problem, zu dem Bruch mit Gott gekommen ist. In einem zweiten Schritt, in den Geschichtsbüchern, wird sichtbar, was die Auswirkungen vom Problem sind und wie sich es immer mehr verschlimmert. Und in den poetischen Büchern wird Sehnsucht nach Rettung beschrieben. Und in einem vierten grossen Block, in den Prophetenbüchern, wird von den Folgen des Problems gewarnt und es wird eine Lösung angekündigt. Und interessant ist, dass der Stammbaum von Jesus sich durch die meisten von diesen vier grossen Blöcken durchzieht. Und der Höhepunkt ist er selber. Als der Erlöser, wo das ganze Alte Testament drauf wartet. Ja, von wem ist heute Morgen Nacht zu reden, wenn wir den Blick auf das Alte Testament werfen? Ja, ihr wisst jetzt, der Stammbaum von Jesus gibt uns die Antwort. Und ich lese die ersten Worte wieder aus dem Matthäus-Evangelium und dann drinnen sehen wir dann gerade die Lösung. Das Matthäus-Evangelium fängt an mit: Dies ist das Buch der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob. Bei dem sind wir ja gewesen beim letzten Mal. Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Und jetzt? Juda zeugte Peres und Serach mit der Tamar. Hier sind wir bei der Tamar. Und ich kann euch jetzt schon sagen, jedes Mal, wenn man eine Frau im Stammbuch von Jesus Christus findet, könnt ihr davon ausgehen, dass man eine Predigt dazu widmet, aber nicht nur den Frauen, sondern auch den Männern. Aber für die, die schauen wollen, was kommen echt für Themen, können einfach im Stammbaum von Jesus nachforschen. Also, heute bleiben wir bei Tamar. Und ihre Geschichte hat uns ganz viel zu sagen. Starten wir doch. Ich erzähle euch die Geschichte. Wenn ihr wollt, ich lese euch etappenweise, manchmal ein paar Erklärungen dazu und am Schluss schauen wir, was das für uns heute ganz konkret bedeuten. Die Geschichte steht in Genesis 38. Wenn ihr wollt, für die Augen zutun oder könnt es lesen oder ist ja gleich. Um diese Zeit ging Juda von zu Hause fort. Er zog hinunter zur Stadt Adulam und wohnte bei einem Mann namens Hira. Dort lernte er die Tochter des Kanaaniters Schua kennen und heiratete sie. Die beiden bekamen drei Söhne, Er, Onan und Schela. Bei Schelas Geburt war Juda gerade in Kesib. Kesib ist einfach 5 Kilometer von Adulam entfernt. Das sind nicht riesige, weltbewegende geografische Schritte, die sie machen. Als der Älteste erwachsen war, verheiratete Juda ihn mit einem Mädchen namens Tamar. Aber der Herr verabscheute, wie dieser sein Leben führte. Darum ließ er ihn sterben. Da ging Juda zu seinem Sohn Onan. Du musst Tamar heiratet, forderte er ihn auf. Das ist deine Pflicht als Schwager, damit sie nicht kinderlos bleibt und die Familie deines Bruders nicht ausstirbt. Das war nicht irgendwie ein Gedanke, den Juda so hatte, sondern das ist ein Teil der Schutzbestimmungen, die Gott selber gegeben hat. Und Gott hat gefunden, er hat es so beschlossen, dass es die Schutzehe gibt, die Schwagerehe, die im 5. Mose 25 beschrieben wird. Und ich lese euch die paar Verse dazu. Wenn zwei Brüder zusammen wohnen und einer von ihnen stirbt, ohne Kinder zu hinterlassen, darf die Witwe keinen Mann außerhalb der Familie heiraten. der Bruder ihres Mannes soll sie zur Frau nehmen. Der erste Sohn, den sie bekommt, soll als Sohn des verstorbenen Bruders gelten, damit sein Name in Israel fortbesteht. Es ist darum gegangen, dass die Witwe, die so jung Witwe geworden ist, dennoch ein Kind hat, dass sie wie Nachfolger hat, Stammenshalter, würde man vielleicht sagen, mit ihrem verstorbenen Mann. Und somit wird wie ihre Familie weiter wachsen können. Und das Gesetz haben die Juden gekannt. Das ist ein Teil von ihrer Kultur, ein Teil von dem, was sie auch gewusst haben, als Jüdisch. Das ist einfach so, das ist ganz normal. Aber Anon wollte keinen Sohn zeugen, der nicht als sein eigener Nachkomme, sondern als der seines Bruders gelten würde. Und darum ließ er jedes Mal, wenn er mit Tamar schlief, seinen Samen zu Boden fließen. Also übrigens vom Namen Onan lässt sich aus Onanieren, also Selbstbefriedigung ableiten, weil er einfach immer den Samen hat lockeien, von dort kommt es. Vers 10, aber das missfiel dem Herrn und er ließ auch ihn sterben. Da sagte Judah zu seiner Schwiegertochter, und das verstehe ich, geh in dein Elternhaus zurück und bleibe so lange Witwe, bis Schelah erwachsen ist. Weil er aber befürchtete, dass auch Schelah sterben könnte, wie sein Bruder, dachte er gar nicht daran, die beiden zu verheiraten. So ging Tamar in ihr Elternhaus zurück. Also Judah hat 3 Söhne gehabt. 2 sind schon im Kontext mit der Tamar gestorben. Hast du nicht noch wollen, dass der dritte auch noch stirbt im Kontext von der Tamar? Tamar hat keine Kinder und keine Mama. Und das bringt sie in eine grosse Not. Dazu kommt, dass Tamar die Schutzbestimmungen von Gott, dass niemand die Schutzbestimmungen von Gott anwenden will. Und eigentlich wäre das ihr Schutz. Aber jetzt, wer sorgt sich um sie? Wer schaut für ihr Einkommen, für ihre Sicherheit? Wer schenkt ihr Nachkommen? Eine kinderlose Witwe kehrt zurück ins Vaterhaus. Man könnte irgendwie auch fast sagen, jetzt ist sie zurückgegangen und hat eine einzige Hoffnung noch gehabt. Und ihre Hoffnung war auf dem dritten Sohn, auf dem Schelah. Und dann lesen wir im Vers 12, einige Jahre später starb Judas Frau, die Tochter Schuas. Als die Trauerzeit vorüber war, ging Judah mit seinem Freund Hira nach Timna, wo gerade seine Schafe geschoren wurden. Judah war ein wohlhabender Mann und er hat selber keine eigene Schafe geschoren. Er hat ganz viele Hirten gehabt, die das für ihn da haben. Und nach dem grossen Schorfest gibt es ein grosses Fest, wo alle Hirten zusammen feiern. Und Judah hat natürlich an dem Fest teilhaben und darum ist er zu seinen Herden gegangen, zu seinen Angestellten. Und dort geht er mit seinem langjährigen Freund, dem Hira, hin. Tamar erfuhr, dass ihr Schwiegervater auf dem Weg nach Timna war, um bei den Arbeiten zu helfen. Daraufhin fasste sie einen Plan. Sie hatte nämlich inzwischen gemerkt, dass Schelah, der längst erwachsen war, sie nicht heiraten wollte. Sollte. Also zog sie ihre Witwenkleider aus, verhüllte sich mit einem Schleier und setzte sich an den Ortseingang von Enjaim, das auf dem Weg nach Timna liegt. Der Schleier ist das Merkmal, das Erkennungszeichen für eine Prostituierte. Und das zweite Merkmal ist, dass sie einfach am Straßenrand sitzt als Frau. Als Judah vorbeikam, hielt er sie für eine Prostituierte, weil ihr Gesicht verhüllt war. Er ging zu ihr an den Wegrand. Lass mich mit dir schlafen, forderte er sie auf, ohne zu wissen, wen er vor sie hatte. Was läuft hier gerade in dieser Geschichte? Ich muss mal eine Pause machen. Was passiert jetzt gerade? Ist uns bewusst, was wir für eine Szene jetzt gerade drinnen stehen? Judah, der Stammvater, eine wichtige Person, ist auf Geschäftsreise und es scheint so, als wäre seine normalste Gewohnheit, einfach zu Prostituierten zu gehen. Wir reden hier vom Judah, dem Mann im Stammbaum von Jesus. Und stell dir mal das vor, Tamar, die ahnt ja, dass ihr Schwiegervater zu Huren geht. Und darum hackt sie auch diesen Plan aus. Sie ahnt, dass wenn sie sich als Dirne zeigt, ja, der Schwiegervater auch nicht anders kann, als einfach sie zu buchen. Was hat Judah für einen Ruf? Ein Ruf von einem Puffgänger, würde man vielleicht heute sagen. Was ist das für eine Geschichte? Und wir erinnern uns vielleicht noch vom letzten Mal, vom Jakob, der Vater von Judah. Er hat allen Söhnen ein spezielles Segen übergeben. Manchmal einfach nur ein Satz, manchmal einfach nicht ein Segen, sondern einfach eine Feststellung, die nicht besonders ehrend ist. Aber er hat ein besonderes Segen über Judah ausgesprochen. Und ich lese ihn euch nochmal als Erinnerung. Es heißt nämlich, dich, Judah, ja dich, werden deine Brüder rühmen. Du wirst deine Feinde besiegen. Deine Verwandten werden sich vor dir verneigen. Judah ist ein junger Löwe. Von deiner Beute bist du aufgestanden, mein Sohn. Er kauert sich nieder und lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer wagt es, ihn aufzustören? Das Zepter wird immer Juda gehören und der Herrenstab deinen Nachkommen bis zum Kommen des Shiloh, dem alle Völker gehorchen werden. Er wird sein Fohlen an einen Weinstock binden, jetzt sind wir im Neuen Testament bei Jesus, das Fohlen seines Esels an die Edelrebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen, sein Gewand in Blut der Trauben. Seine Augen sind dunkler als Wein und seine Zähne weißer als Milch. Und der Judah ist ein Teil vom Stammbaum von Jesus. Und es geht weiter. Tamar fragt, was bekomme ich dafür? Wollte Tamar wissen. Ich werde dir einen Ziegenbock aus meiner Herde bringen, versprach Judah. Nur, wenn du mir ein Pfand lässt, bis du ihn bringst, bekam er zur Antwort. Gut, was soll ich dir geben? Fragte er. Deinen Siegelring mit der Schnur und deinen Stab. Was fordert Tamar hier? Es sind Würdezeichen, wo Juda als angesehener Mann mit sich trägt. Der Stempel und der Rollsiegel aus Stein, wo man an so einer edlen Schnur um den Hals herumtreibt, ist ein äußeres Zeichen von Würde. Nicht jeder ist so rumgelaufen. Man sagt, wow. Heute würde man vielleicht sagen, es ist ein wunderschöner Anzug, edle Stoffe. Man sieht ihm gerade an, dass er edel ist. Vielleicht eine goldige Kette mit einem Familienwappen drumherum. Und der Stab mit seiner ganzen Familie eingeschnitzt. Wunderschöne Schnitzerei drinnen. Und man so sieht, wow, das ist dann ein Herr. Heute würde ich sagen, mit einem wunderschönen Anzug. Und